Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Ich war gerade sehr berührt. Wir haben gesungen, es kostete ein Leben, das schuldlos für uns starb. Jesus Christus hat sein Leben gegeben für uns. Und es war gut, weil er dadurch den Tod besiegt hat, unsere Sünde besiegt hat und weil er letztlich auch wieder zum Vater gegangen ist und hat gesagt, ich muss gehen, damit der kommen kann, der Nachfolger sozusagen, der Heilige Geist. Und das ist gut so, das war alles in Gottes Plan. Und der Heilige Geist hat uns die letzten Wochen schon beschäftigt, passend zu Pfingsten, was wir letztes Wochenende gefeiert haben. Und wir haben darüber gehört, wer ist der Heilige Geist, dass er Teil des dreieinigen Gottes ist, dass er eine Person ist, die etwas fühlen kann, die absichtsvoll handelt. Wir haben letzte Woche darüber gehört, wie der Heilige Geist an unsere Seite kommt durch Pfingsten, der ist ausgegossen. Wir können den Heiligen Geist empfangen, wir haben von der Geistestaufe gehört. Und heute ist die Frage, was bewirkt der Heilige Geist in dir? Was bewirkt der Heilige Geist in dir? Ich habe die Tage ein Gespräch gehabt mit jemandem, der sagte, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau, wie ich das, was ich da empfinde, was das alles soll, ich fühle da nichts, warum sollte ich den Heiligen Geist haben, war da so ein bisschen unklar. Und darum könnte man diese Frage auch umformulieren, was möchte der Heilige Geist bei dir bewirken? Auch eine spannende Frage. Vielleicht hat man auch gar keine Erfahrung damit, aber man möchte diese Erfahrung machen. Und diese Frage stellen wir uns heute. Diese Frage letztlich, warum ist es gut, sich nach dem Heiligen Geist auszustrecken? Und wir wollen als Anfang dazu eine Bibelstelle lesen über das Wirken des Heiligen Geistes aus dem Galaterbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 25. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr eigentlich wollt. Begehrt euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig aber sind die Werke des Fleisches, als da sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Heuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das klingt so im Lutherdeutsch ein kleines bisschen sperrig, aber wir werden das noch ein bisschen angucken. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln, ist der letzte Vers. Anders ausgedrückt, wenn wir nun durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann wollen wir dieses neue Leben auch im Geist führen. Heute, jetzt, jeden Tag. Nicht nur das ewige Leben, nicht nur die Fahrkarte in den Himmel, sondern auch jetzt den Unterschied, den wir dadurch kriegen können, auch erfahren. Dass es sich täglich in unserem Leben auswirkt. Und wir sehen so als die zentralen Elemente dieses eben vorgelesenen Bibeltextes diese Gegenüberstellung, einerseits die Werke des Fleisches und andererseits die Frucht des Geistes. Die werden gegenübergestellt und wenn wir uns diese Begriffe nochmal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, dann bin ich so ein bisschen versucht im ersten Moment zu denken, ja das ist so ein typisches christliches Klischee. Ja? Auf der einen Seite stehen die ganzen blöden Sachen, die bösen Sachen, die man nicht machen darf. Und auf der anderen Seite stehen die ganzen guten Sachen, die man machen soll. Und um ein guter Christ zu sein, muss ich also das eine lassen und das andere tun. So. Und ihr hört schon ein bisschen, ganz so einfach ist es damit nicht. Gott sei Dank möchte ich dazu sagen. Was meint das überhaupt? Werke des Fleisches. Ist ja, wie ich schon sagte, ein bisschen eigenartiges Deutsch, aber so steht es eigentlich drin, dieses Fleischliche. Was soll das bedeuten? Und wir gucken uns einfach die Begriffe an, die hier einfach da als Beispiel für genannt werden. Ganz unten steht ja untergleichen mehr. Also das ist keine vollständige Liste, es ist nur einfach so eine Auswahl von ganz entscheidenden Punkten. Aber es gibt noch mehr, das, was unter diesem Begriff von fleischlichen Werken mit einbezogen ist. Zunächst zum Beispiel die Begriffe Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit. Das sind so richtig, in Anführungsstrichen, beliebte Begriffe. Unzucht, ja, so ein Drohwort. Und das ist tatsächlich das, was die meisten wahrscheinlich denken. Es geht hier durchaus um sexuelle Fragen. Und man könnte jetzt fragen, ist Gott jetzt so ein Spaßverderber, dass alles gleich so böse geredet wird, was doch eigentlich Spaß macht? Nie. Es ist sinnvoll, dass es Grenzen gibt, die Gott setzt. Und Unzucht zum Beispiel bedeutet ja, sexuelle Handlungen außerhalb von dem von Gott gesetzten Rahmen, was in der Bibel steht, was die Ehe ist. Unzucht ist jede Art von sexueller Handlung außerhalb des eigenen Eherahmens. Unreinheit bedeutet eigentlich so gedankliches Fremdgehen, sag ich mal so. Also nicht unbedingt tun, aber doch Gedankenunreinheit. Und Zügellosigkeit meint diese Maßlosigkeit, dieses Übertreiben, das, ja, das Schamlose, absolut Maßlose. Das sind zum Beispiel Begriffe, die mit dem Bereich Sexualität zu tun haben und die hier auch als Werke des Fleisches definiert werden. Dann haben wir einige Begriffe, hier habe ich zum Beispiel mal, könnte man in einem Satz sagen, Zauberei, Trunkenheit und Gelage nehme ich mal zusammen, die letzten beiden Begriffe dazu. Warum das? Zauberei, da steht im griechischen Urtext das Wort Pharmakeia, das Wort Pharmazie kennen wir dahinter. Das hat sowas wie Zaubermittelchen und wir könnten heute vielleicht sagen, mit Drogen zu tun. Zauberei heißt durchaus Verwendung von Drogen. Das kann auch im Zusammenhang mit Götzenanbetung so, irgendwelche Räuchereigeschichten, magische Handlungen und so gemeint sein. Aber für uns heute ist der Bereich Drogen vielleicht vorstellbarer. Und zusammen mit Trunkenheit, also Alkoholmissbrauch und Gelage, Völlerei, sind das so auch Beispiele dafür, wo man sozusagen bis zur Besinnungslosigkeit exzessiv Sachen konsumiert. Dann haben wir den Götzendienst. Kommt uns auch heute komisch vor, wenn wir das hören. Wer macht heute Götzendienst? Wir können uns vorstellen, dass es doch ganz viele Menschen gibt, die irgendwie sich ankoppeln wollen an irgendeine kosmische Kraft, Energie oder so. Ja? Nur mit Gott will keiner zu tun haben. Wir hoffentlich schon. Aber sich ankoppeln an so eine kosmische, göttliche Energie und Kraft, das wollen sie doch irgendwie alle. Manche glauben an Steine, dass sie ihnen Kraft geben. All das könnte man unter Götzendienst verstehen. Der Versuch, sich anzukoppeln an irgendeine höhere Energiequelle ohne Gott. Und ich nenne mal noch zwei Dinge, Zwietracht, Parteiungen, Feindschaft, Streit passt damit rein. Eigentlich fast die ganzen anderen Begriffe, die da stehen. Ja, Zwietracht und Parteiung ist das Gegenteil von Eintracht und Frieden oder Einmütigkeit. Also alles Dinge, die hier unter diesem Begriff Werke des Fleisches verstanden werden. Und jetzt könnte man sagen, der Antrieb, um irgendwas zu machen, meinetwegen, sei es in sexuellen Dingen oder in anderen Dingen, kann vielleicht grundsätzlich gut sein. Wenn wir uns überlegen, Paulus hat diesen Brief an die Galater geschrieben, die wollten eigentlich gerne irgendwie gut sein. Die wollten gerne gut sein, die wollten eigentlich gerne das tun, was Gott gefällt. Nur sind eben aus Versehen auf diese fleischliche Schiene geraten. Und auch wenn der Antrieb gut ist, sozusagen ein Gesetz oder eine moralische Regel erfüllen zu wollen, dann kommt ganz oft das dabei raus. Dann fällt nämlich der Mensch auf eine gewisse Art seiner selbst zurück, die sozusagen Teil dieser, wie wir sagen, der gefallenen Schöpfung ist. Denken wir zum Beispiel daran, jemand will sexuell rein sein. Dieses Wort der Unreinheit habe ich genannt. Da sagt Jesus in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 28, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Jemand ohne? Zu versuchen, in diesen Dingen sauber zu bleiben, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Der Mensch ist gewissermaßen gefangen in sich selbst. Er schafft es nicht. Und das ist das Ergebnis. Das kommt dabei raus. Die Folge ist, wenn wir uns diese Begriffe nochmal so als Übersicht anschauen, eigentlich kann man so zusammenfassend sagen, jeder trachtet nach irgendwie nach eigenem Gewinn. Das sind diese Begriffe. Nach persönlichem Vorteil. Nach persönlicher Lustbefriedigung. Nach Recht haben. Ja? Alles Dinge, woran wir merken, das sind total ich-bezogene Sachen, die dabei rauskommen. Wo der Maßstab und die Zielrichtung ich selber bin. Wenn man sich die Dinge alles überlegt. Festhalten wollen an Besitz. Jemand in einer Diskussion sozusagen besiegen. Und das mag vielleicht sein, dass man das schafft, jemanden in einer Diskussion zu besiegen. Aber es gibt dann immer Gewinner und Verlierer. Und es ist nicht Gottes Eigenschaft, dass es Verlierer gibt. Weil bei Gott ist, er ist ein Gewinner. Und zwar ohne Verlierer. Wir können alle gewinnen. Dieses Handeln aus menschlichem Eigensinn heraus, aus Egoismus heraus, könnten wir auch sagen, das ist das, was wir Werke des Fleisches nennen. Und ich habe das einige Male erwähnt, Handeln ohne Gott, ja, göttliche Energie haben wollen, aber ohne Gott. Wenn wir als Christen uns vorstellen, wir sind eigentlich dazu berufen, auf Gott hinzuleben. Als Christen dazu berufen, dass Gott unser Ziel unseres Lebens ist. Wir folgen Jesus nach und nähern uns Gott. Und wir sagen aber hier, diese Werke des Fleisches bedeuten, wir machen Sachen ohne Gott. Dann leben wir an Gott vorbei. Und sein Ziel zu verfehlen, das ist einfach das, was die Bibel ganz schlicht und ergreifend Sünde nennt. Zielverfehlung. Mögen die Absichten auch noch so gut gewesen sein, wenn wir unser Ziel verfehlen, weil wir es gar nicht anders können, weil unsere menschliche Natur einfach da Grenzen hat, dann landen wir letztlich da, wo wir sagen müssen, das ist Sünde. Und Paulus sagt aber, das war der erste Vers, den ich vorhin vorgelesen habe, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Also es gibt ein Angebot, aus diesen Werken des Fleisches rauszukommen. Das ist eine gute Nachricht. Und wir gucken uns mal diese Frucht des Fleisches, des Geistes an. Jetzt wird es interessant. Da mute ich euch jetzt mal Griechisch zu. Das ist ein bisschen lustig. Keiner braucht Griechisch zu kennen, ich auch nicht. Aber worauf ich die Aufmerksamkeiten richten möchte, hier steht ja auf der einen Seite, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Auf der anderen Seite steht 1:1 dasselbe im original altgriechischen Urtext. Und das Einzige, was heute wichtig ist, ist, da stehen keine Satzzeichen drin. Komisch, ne? Da steht nicht irgendwas mit Komma und Punkt und so weiter. Und ich sage das deshalb, weil wir jetzt die Frage stellen, wieso steht eigentlich Werke des Fleisches? Und dann werden da ganz viele Werke aufgezählt. Und hier steht plötzlich Frucht des Geistes. Die Frucht, Singular. Die Frucht des Geistes. Und dann kann ich doch nicht ganz viele Dinge aufzählen. Und eigentlich, und das habe ich mal bei einem Seminar vor vielen Jahren gehört von einem Pastor, Christian A. Schwarz, der sagte, ja, eigentlich ist es auch diese Kommasetzung, die ist ja willkürlich von uns gemacht, die steht da eigentlich gar nicht drin. Wenn ich sage, die Frucht des Geistes, dann ist es eigentlich ein Ding. Und dann müsste ich normalerweise lesen, die Frucht des Geistes, das Rot kann man nicht richtig sehen, ich habe es eigentlich einfärben wollen, die Frucht des Geistes ist Liebe. Doppelpunkt. Und dann kommen noch ein paar Begriffe, die dazugehören. Fand ich sehr spannend. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Für mich ist das begeisternd. Da geht für mich eine neue Welt auf, wenn ich das mir klar mache. Wow, jetzt stimmen die Sachen plötzlich. Zum Beispiel im ersten Johannesbrief gibt es diesen Vers, Kapitel 4, Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Oder das wichtigste Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und so weiter und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wir sind in der Lage, Gott zu lieben. Wir sind in der Lage, unseren Nächsten zu lieben und auch uns selbst. Übrigens an letzter Stelle ist das hier genannt, nicht an erster Stelle. Finde ich klasse. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Doppelpunkt. Und dann merken wir, Liebe ist nicht nur ein Wort. Manche Leute finden das ja. Unter Liebe wird so alles Mögliche heutzutage verstanden und irgendwie darunter, mit Liebe kannst du, das ist wie ein Pollenargument, da kannst du alles wegdrücken mit. Unter dem Stichwort der Liebe, so ist dann plötzlich alles erlaubt. So ist es auch nicht. Sondern Liebe ist hier nicht nur ein Wort und hat stattdessen ganz viele Aspekte, die hier genannt sind. Ich gehe davon aus, auch die sind natürlich keine vollständige Aufzählung. Zum Beispiel steht hier das Wort Dankbarkeit nicht mit drin, würde ich sagen, gehört zwingend mit dazu. Eine Dankbarkeit für Dinge zu entwickeln, zu haben. Das heißt, wenn die Frucht des Geistes Liebe ist, und das ist das, aus dem wir leben wollen und sollen, dann merken wir, ja, das ist der Grund, dass Gott Jesus geschickt hat, weil er uns liebt. Das ist der Grund, dass Jesus für uns gestorben ist, weil er es uns liebt. Und wenn wir jetzt durch den Geist in die Situation versetzt werden können, Liebe zu leben, dann werden wir Christus ähnlicher. Und das ist unsere Berufung. Das heißt Jüngerschaft. Das ist die erste Säule unseres Gemeindelebens. Jesus Christus nachfolgen. Und insbesondere in seinem Hauptbeweggrund, in der Liebe, ihm ähnlicher werden. Das ist plötzlich ganz einfach. Und dann können wir uns jetzt angucken, welche Begriffe stehen denn da. Wollen wir auch kurz tun. Zum Beispiel die Freude. Freude bedeutet ja, dass man sich über etwas freuen kann, dass man zufrieden ist, dass man froh sein kann über das, was da ist, was man sieht. Nicht ständig unzufrieden sein muss. Friede bedeutet auch ein inneres Ruhen und Halt finden in Gott. Ein inneres Ruhen, auch wenn außenrum Sturm ist. Einen inneren Frieden, den göttlichen Frieden haben. Kann aber auch sein, friedliche Beziehungen. Langmut, ein altes Wort. Langer Mut. Also Geduld wird da manchmal mit verstanden. Dinge aushalten können. Nicht gleich explodieren müssen. Freundlichkeit, liebevoll anderen zugewandt sein. Das ist gelebte, die Güte, wollte ich sagen, ist gelebte Freundlichkeit. Also das ist, dass man wirklich miteinander so umgeht, dass man jemanden freundlich behandelt. Treue ist einerseits sowas wie Zuverlässigkeit, aber Vertrauenswürdigkeit, wenn das unsere Beziehungen auszeichnet. Sanftmut, auch ein Begriff, den benutzt man nicht so oft. Ich habe gelesen, dass man kann zum Beispiel so wie Jesus sich hingekniet hat und seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, diese niedrige Stellung einnehmen. Wenn man will, auch eine Ähnlichkeit mit Demut. Das ist Sanftmut. Und Selbstbeherrschung, das genaue Gegenteil von diesen Ausschweifungen, von dieser Zügellosigkeit, die wir vorhin im ersten Teil schon genannt haben. Und wenn wir uns diese Elemente, nenne ich es mal, von der Frucht des Geistes anschauen, dann merken wir, das ist nicht ein Gefangensein in sich selbst, sondern diese Begriffe sind alle auf Beziehung ausgerichtet. Und darum, wenn wir uns diese beiden nochmal wieder gegenüberstellen, so wie wir es gerade schon hatten, können wir sagen, der Zustand, in was für einem Zustand ist man jeweils, dann ist das bei der Seite Werke des Fleisches so, dass man sagen muss, da ist der Mensch gefangen in sich selbst. Und auf der Seite Frucht des Geistes ist es so, der Mensch ist geöffnet für den Nächsten. Und dazwischen ist gewissermaßen eine rote Linie. Eine rote Linie. Da hinten sieht sie rot aus. Eine rote Linie kennen wir ja. Ne? Manchmal hören wir das in der Politik. Hier hat jemand eine rote Linie überschritten. Das Gute an der roten Linie ist, dass man ganz klar sagen kann, bin ich auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Bist du auf der einen Seite oder anderen Seite? Ich habe das mal ganz bisschen visualisiert. Mit einem Pfeil. Eine Seite, andere Seite. Und hier stellen wir uns jetzt wieder die Frage, was bewirkt der Heilige Geist in dir? Unsere Ausgangsfrage. Hast du diese Liebe? Vielleicht sagst du, ja, habe ich. Ich habe liebevolle Beziehungen, die geprägt sind von Freude oder Freundlichkeit, von Treue zueinander. Das ist super. Aber hier sagt Jesus was ganz Komisches in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 47. Wenn ihr nur euren Freunden liebevoll begegnet, ist das etwas Besonderes? Das tun auch die, die von Gott nichts wissen. Finde ich krass. Gerade dachte ich, ach wie schön, ja, ich habe liebevolle Beziehungen, alles gut, bin im grünen Bereich, bin auf der richtigen Seite von der roten Linie. Und plötzlich sagt Jesus, wenn du nur deinen Freunden liebevoll begegnest, was ist daran Besonderes? Das tun auch die Gottlosen. Von daher müssen wir tatsächlich die Frage stellen, ist das, was ich da empfinde, tatsächlich eine Frucht des Heiligen Geistes? Ist das eine Auswirkung des Heiligen Geistes, dass ich mich mit den Leuten, mit denen ich mich sowieso gut verstehe? Vielleicht ist es das gar nicht. Vielleicht sind es einfach nur gerade die Leute, die ich mir ausgesucht habe, die mir gut liegen. Bis hierhin ist es also vielleicht noch gar kein Wunder, was da geschehen ist. Wir können sogar fragen, würde es überhaupt einen Unterschied machen in meinem Leben, wenn ich gar nicht gläubig wäre? Gibt es da überhaupt Stellen, wo Gott sich bemerkbar macht? Macht es einen Unterschied? Es gibt aber Menschen und Situationen, die für uns eine echte Herausforderung sind. Kennt ihr sicherlich gar nicht. Für die haben wir nicht automatisch so eine Freundlichkeit, Geduld, zusammengefasst nur eine Liebe. Was ist, wenn plötzlich im Gottesdienst jemand neben dir sitzt, der einen komischen Körpergeruch hat? Für manche reicht es ja schon, wenn jemand sich einfach nur ein bisschen zu gut parfümiert hat. Was ist mit diesem nervtötenden Mitmenschen irgendwo aus deinem Leben, der bloß drei Worte zu sagen braucht und du bist sofort auf 180, weil der dir einfach total gegen den Strich geht von seiner Persönlichkeit her? Das ist der Bereich, auf den es ankommt. Das ist der Bereich, wo wir tatsächlich auf den Heiligen Geist angewiesen sind. Und ich bin überzeugt, das ist der Ort, wo Gott uns haben will. Wo wir nicht lapidar sagen können, okay, dann liebe ich den halt mal, wenn euch das so soll. Ey, drei Worte von ihm und du bist wieder auf 180. Das geht nicht. Wir können von der linken Seite nicht mit einer puren Willensentscheidung sagen, ich gehe jetzt auf die rechte Seite der Linie, auf die Seite des Geistes. Das geht nicht. Und dann sagt zum Beispiel der Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Ich ertrage ihn nicht, das ist unerträglich. Ist doch so. Und die schöne Nachricht ist, durch Gottes Geist werden wir dazu fähig. Das ist die Berufung für uns Christen. Und dass wir auch immer wieder den Bereich verlassen, wo wir uns sowieso gut fühlen mit unseren Lieben, ja, mit die uns auch lieb haben, dass wir bewusst diesen Bereich verlassen. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Raus aus unserer persönlichen Komfortzone, haben wir vor 4 Wochen hier gehört, von dem Klaus Schönberg schon. Es gibt eine Komfortzone, in der fühlen wir uns wohl. Das kann auch die Gemeinde sein. Aber irgendwo ist die Welt da draußen. Da verlasse ich den Bereich meiner Sicherheit, dessen, wo ich sozusagen alles im Griff habe. Und das ist dann die Lernzone. Da sind wir herausgefordert. Und wir haben das gehört, Gott will, dass wir in die Lernzone kommen. Denn Lernzone bedeutet, nur dort lernen wir. Lernzone bedeutet, ich bin herausgefordert, über meinen Schatten sozusagen zu springen, über meine persönlichen Grenzen, über meine Komfortzone und Jesus wirken zu lassen, weil das der Bereich ist, in dem ich nicht mehr selber im Griff habe. Dazu sind wir aufgefordert. Raus aus der Lernzone, ja, wenn wir geistig wachsen wollen, aber auch rein in die Welt der Menschen, die Gott nicht kennen, die für uns natürlich auch eine Unsicherheit sind. Und wenn wir uns das vorstellen, diese Liebe, ja, es gibt Menschen, durch uns sollen die diese Botschaft hören, dass die Liebe Gottes ihnen gilt. Das ist eine Offenbarung für Menschen, die an sich selber verzweifeln, die keine Hoffnung haben, dass jemand kommt und sagt, wow, du bist geliebt. Und dass der Heilige Geist was auch in deinem Leben tun will, aber auch in unserem Leben, die wir dann hoffentlich diejenigen sind, die gehen, die die persönliche Komfortzone verlassen, um das zu tun. Und ich möchte an der Stelle sagen, weil du das Gefühl hast, dass dein Glaubensleben irgendwie ein bisschen langweilig geworden ist, weil eigentlich nichts passiert, dann habe ich einen Tipp. Das ist die Stelle, wo du neu begeistert werden kannst, indem du in diese Lernzone reingehst, raus aus der persönlichen Komfortzone, wo du merkst, wow, hier habe ich nicht mehr im Griff. Wenn hier irgendwas gut geht, dann nur, weil Gott es macht. Weil ich darauf angewiesen bin, dass Gott handelt. Weil meine persönlichen Grenzen erreicht sind und ich jetzt darauf angewiesen bin und sozusagen ins kalte Wasser springe, dass Gott handelt, dass Gott seinen Teil tut. Und dann, nur dann und erst dann geschehen ja übernatürliche Dinge. Nur dann geschieht sozusagen ein Wunder. Groß oder klein, kann man so oder so ermessen. Jedes Wunder ist, finde ich, riesig. Amen. Und die Frage ist jetzt einfach die, wie bringen wir also diese Frucht des Geistes hervor? Wie bringen wir diese Frucht des Geistes hervor? Jesus sagt in Johannes Evangelium, Kapitel 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Passt eigentlich perfekt zu unseren beiden Seiten heute. Ohne Jesus werden wir nichts bewirken. Ohne Jesus wirst du nichts bewirken. Und ohne Jesus wird dein Leben auch eigentlich nicht relevant anders sein als das eines Ungläubigen. Die Galater, das habe ich schon gesagt, die hatten den Fehler gemacht, dass ihnen jemand eingeredet hat, dass sie durch befleißige Befolgung dieser Regeln oder des Gesetzes, ja, sozusagen die rote Linie selber überwinden könnten. Irgendjemand hat ihnen eingeredet, wenn ihr nur all das macht, was da und da im Gesetz steht, dann geht's gut. Und dabei stimmt das ja gar nicht. Dabei hatte Jesus gleich gesagt, durch das Gesetz ist überhaupt erst klar geworden, wie unfähig wir sind, von uns aus was zu tun, was Gott gefällt. Und an der Stelle, wo es um die Frucht des Geistes geht, und das ist eben die Frucht, hier geht ein Same auf, der nicht von uns selbst gesät wurde. Hier sät Gott einen Samen durch das Evangelium in unser Leben. Und wenn der Heilige Geist diesen Raum bekommt, dann entsteht eine Frucht, die wir aber nicht willentlich hervorbringen können. Aber Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben, also eine lebendige Beziehung zu ihm haben, dann will er das tun. Nur dann sind wir überhaupt in der Lage. Als ich das zu Hause vorbereitet habe, habe ich an einigen Stellen gemerkt, wow, hier ist es irgendwie nötig, auch Gott um Vergebung zu bitten. Wenn man so zurückdenkt, wie viele Sachen, wie viele Situationen gibt es, wo man bei Lichtbesehen eigentlich sehr, sehr fleischlich, also im Rahmen unserer menschlichen Begrenzungen handelt und sich nachher irgendwie gewundert hat, dass eigentlich nichts Wunderbares passiert. Also ich fand das irgendwie demütigend, das zu merken. Und wenn Paulus sagt, lebt im Geist oder wandelt im Geist, dann ist das eine Sache, die jeden Tag passieren soll. Jeden Tag. Quasi permanent, aber jeden Tag neu. Wir sind ja keine Marionetten Gottes. Ich kann nicht sagen, Heiliger Geist, hier bin ich, nimm mein Leben und der Rest meines Lebens bin ich eine Marionette und willenlos und der Gott macht mit mir, was er will. Nee, so hat Gott mich nicht geschaffen. Er hat mich ja mit dem freien Willen geschaffen. Aber ich kann sagen, heute wieder neu, Heiliger Geist. Und es passiert. Ich habe das, eigentlich, ich weiß nicht, ich glaube, ganz viele von uns würden sagen, das passiert mir ständig. Ich war neulich auf dem Weg zu einem Termin und da, ich kämpfte so innerlich mit was und ich habe wirklich während der Autofahrt, also ganz, kein Voodoo, ganz normal, schlicht, nüchtern, habe ich gebetet, Heiliger Geist, ich gebe dir die Situation hin. Ich habe da irgendwie, komme damit innerlich nicht richtig klar, das überfordert mich. Und ich kam an bei dem Termin und die Sachen hatten sich buchstäblich in Luft aufgelöst. Oder Beziehungen werden wieder heil. Wo man denkt, wieso konnte das eigentlich passieren? Man wundert sich nachher, wieso ist man sich jahrelang so aus dem Weg gegangen? Weil Gott an der Stelle seine Liebe reingegeben hat. Ich habe ein schönes Bild gelesen oder gehört in der Vorbereitung, wo jemand mal gepredigt hat, dass wir können uns vorstellen, unser Inneres ist wie ein Haus mit vielen Räumen. Und jeder Raum hat natürlich eine Tür und manche Türen stehen offen, also ganz weit, kann der Heilige Geist durchgehen und manche Türen sind verschlossen. Und ich glaube, das entspricht auch so ein bisschen dem, was unser Leben ist, dass wir in manchen Situationen sagen, ja, da erlebe ich den Heiligen Geist, da ist wirklich ein Wunder passiert. Und es gibt andere Sachen, wo ich merke, ey, da habe ich noch meine verschlossene Tür irgendwie. Da ist noch irgendwie, sind dann noch die Dinge noch nicht ans Licht gekommen. Das ist sozusagen situationsabhängig. Und in der Offenbarung gibt es so einen Vers, wo an diese Gemeinde in Laodicea gerichtet ist, wo es heißt, dir, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Ich glaube, das ist das Verhalten, was auch der Heilige Geist macht. Er klopft an und es ist meine Entscheidung. Mache ich die Tür auf, lasse ich ihn rein oder nicht. Manche Türen sind vielleicht schon auf, da fällt es mir leicht. Da ist vielleicht von vornherein gut gelüftet oder es ist schon länger her, dass der Heilige Geist dort klar Schiff gemacht hat und die Tür nicht mehr verschlossen sein muss. Andere Bereiche sind noch zu. Und wenn wir uns unser Leben vom Heiligen Geist bestimmen lassen wollen, dann können wir uns das auch gut so vorstellen, dass der Heilige Geist einfach in unserem Leben Stück für Stück sagt, hier ist eine Tür, hier klopfe ich mal an. Man sagt, willst du? Er bietet sich an. Willst du, dass ich meine Frucht da hineingebe? Wo vielleicht eine festgefahrene Situation ist, Diskussion, die nur in Rechthaberei ausgeartet ist und wir eigentlich denken, so hier geht nichts mehr vor und nichts zurück. Willst du, dass ich in die Situation reinkomme und ja, Liebe reingieße? Und wir halten daran fest und sagen, nee, da kommt vielleicht mein Stolz dazwischen und sagt, nee, ich habe aber recht. Okay, dann bleibt die Tür vielleicht im Augenblick zu, aber der Heilige Geist wird wahrscheinlich wiederkommen. Mach vielleicht zwischendurch mal eine andere Tür. Wie sieht es da aus? Klopf, klopf. Und das finde ich wunderbar, dass der Heilige Geist uns nicht überfährt, dass wir nicht sozusagen geplättet sind von dem, wie er handelt, sondern dass er sich uns anbietet und sagt, hier bin ich, machst du dir meine Tür auf? Machst du mir deine Tür auf? So ist der Heilige Geist. Und ja, es liegt an uns, die Tür zu öffnen. Und wie Jesus das sagt, in ihm zu bleiben, wie eine Rebe, die im Weinstock eingepfropft ist und sozusagen gute Nahrung kriegt, die mit guter Lebensenergie versorgt wird, sodass diese gute Frucht gebracht werden kann. Wir wollen ja gleich im Anschluss das Abendmahl feiern. Und in dem Zusammenhang erinnern wir uns ja daran, dass Jesus für uns gestorben ist aus Liebe. Und dass er auferstanden ist, hat unsere Sünden getilgt. Wir dürfen gerecht vor Gott stehen, dürfen zu ihm kommen und sagen, ja, Jesus, ich sage ja, ich bestätige das, ich erinnere mich dankbar daran, dass du das für mich getan hast. Jesus, du bist der Herr meines Lebens geworden, weil du mein Leben gerettet hast, weil du mein Leben neu gemacht hast. Wiedergeburt haben wir letzte Woche gehört. Und ich möchte euch an der Stelle erinnern daran, wenn wir das tun und sagen, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben, dann heißt das, Jesus, ich gebe dir das Recht, in meinem Leben was zu verändern, weil du der Herr bist. Und ich gebe dir das Recht, dass du bei mir anklopfst mit deinem guten Heiligen Geist und dass du mich daran erinnerst, wo ich eine Tür habe, die ich bisher verschlossen hatte. Und ich möchte euch bitten, einen Augenblick darüber nachzudenken, bevor ihr zum Abendmahl geht, wenn ihr es denn wollt. Was für eine Situation gibt es bei mir, wo ich einfach nur sagen muss, hallo Heiliger Geist, diese Tür würde ich dir gerne mal öffnen und gucken, was passiert. Nichts weiter. Wie schon sagte, kein Voodoo, ja, also ich mache das bewusst. Keine magische Geschichte, keine Konzentration. Es ist keine Leistung nötig, es ist einfach nur eine Willensentscheidung. Heiliger Geist, ich möchte dir diese Tür öffnen. Und bin gespannt, was passiert. Auch das gehört dazu, wenn Jesus unser Leben bekommt, wenn er der Herr unseres Lebens ist. Und wenn wir an diesem Punkt sind, wo wir merken, das wird sozusagen normal, dass wir in unserem Leben immer wieder sagen, Heiliger Geist, hier hört meine Möglichkeit auf, hier kommt deine Sphäre, hier lasse ich dich jetzt ran. Bringe du eine Frucht. Dann sind wir da, wo Gott uns haben will. Das betrifft diese erste Säule des Gemeindelebens, die ich schon gesagt habe, dass die Jüngerschaft, das betrifft unser ganz persönliches Wachstum, wo wir in unserem Herzen innerlich weiter werden. Das betrifft unsere zweite Säule, Gemeinschaft leben, dass wir in unseren Begegnungen ja geöffnet werden zum Nächsten. Und es betrifft die dritte Säule unseres Gemeindelebens, Menschen dienen. Dass wir merken, von Natur aus habe ich keine Liebe für den und den, der da vielleicht komisch riecht. Aber Gott fängt sie. Ja, lasst euch diese Bitte aufs Herz legen, so dass ihr Gott eine so eine Sache bringt. Eine. Eine zur Zeit. Eine Sache, wo ihr merkt, wow, da spricht Gott mich an. Ich möchte zum Schluss beten und möchte euch bitten, aufzustehen. Und vielleicht die Augen zu schließen. Und wenn jemand sagt, ey, das wünsche ich mir für mein Leben, aber eigentlich bin ich an dem Punkt gerade noch gar nicht, weil ich gar nicht, Jesus, ja, schön und gut, aber ich bin gar nicht an dem Punkt, dass ich jetzt Jesus mein Leben gegeben habe, dann könntest du diese Entscheidung jetzt für dich treffen. Könntest du sagen, Jesus, ich will das. Ich will, dass du der Herr meines Lebens wirst, dass du mein Leben umkrempelst und aufräumst und endlich diese innere Freiheit mir schenkst von diesen Fesseln, von dieser Begrenztheit meines Menschseins. Ich möchte, dass du mir diese neue Freiheit schenkst. Und ich bete jetzt. Jesus, ich danke dir so, dass du gekommen bist, dass du für uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du zum Himmel gefahren bist, um Platz zu machen gewissermaßen für den Heiligen Geist, der verkündet wurde als der nach dir kommt, der unser Tröster ist, unser Helfer ist, der in unserem Leben Dinge in Ordnung bringen kann, durch den wir wirklich in die Lage kommen, dass dein Reich sich ausbreitet, in unserem persönlichen Leben, aber auch durch uns in unserem Umfeld. Danke, Heiliger Geist, dass du so sanft bist, dass du uns nicht überfährst. Du willst uns Stück für Stück Dinge in unserem Leben hell machen, die bisher dunkel und verschlossen sind. Und wenn jetzt heute Morgen jemand hier ist, der sagt, das ist für mich überhaupt ganz neu, und der sich jetzt entscheidet, du, Jesus, ich will dich kennenlernen, ich will, dass das Teil meines Lebens wird, ich will, dass du der Anführer meines Lebens wirst, dann spreche ich dir das zu, ja, dir ist das geschenkt, weil Jesus sich uns geschenkt hat und wir nur ja sagen müssen. Und ich bitte dich, Jesus, wenn du in uns jetzt irgendwas wachrufst in unserem Herzen, wo wir merken, da ist eine verschlossene Tür, dass wir jetzt in die Lage kommen zu sagen, öffne diese Tür, Jesus. Ich möchte, dass der Heilige Geist in meinem Leben was bewirkt. So preisen wir dich, Herr. Du hast Gutes für uns im Sinn. Deine Frucht ist die Liebe. Nicht der Hass, nicht der Streit. Deine Frucht ist Einheit, Freundlichkeit, Geborgenheit. Jesus, wir geben dir alle Ehre jetzt.